Ich habe das mal vor kurzem auch an der NoSpy-Konferenz in Stuttgart gehalten, wie man sehen kann. Ich weiß nicht, wer hat schon von Pip jetzt mal zum eigentlichen Thema gehört? Pretty Easy Privacy. Wer hat noch gar nichts gehört? Vielleicht umgekehrt gefragt. Okay, dann müssen wir vielleicht schon noch ein bisschen motivieren. Hä? Gut, also ich mache jetzt da nicht so lange, weil ich will ja vor allem mit Pep sprechen, aber grundsätzlich Massenüberwachung ist ja ein Problem, das wissen wir mindestens seit den Snowden-Enthüllungen, da wird mit Wörtern oder mit anderen Mustern wird da gesucht, es spielt auch keine Rolle, ob das gespeichert wird oder nicht, wenn einfach alles gerastet wird, liegt Massenüberwachung vor, auch Vorratsdatenspeicherung ist in Massenüberwachung einfach entsprechend auf Metadaten. Und in der Schweiz haben wir ja jetzt mit Funk- und Kabelaufklärung oder in Deutschland strategische Aufklärung, nennt man das dort, für beide Bereiche, Funk und Kabel, haben wir solche Sachen. Und eben, grundsätzlich kann man halt nach Metadaten Kommunikation abfangen, also Mailadressen, Angela Merkel Telefonnummer und dann entsprechend dann in den Inhalt reingehen, oder man kann, wenn man keinen Blassen hat, das ist auch das, was ich da versuche zu sagen, nach was man eigentlich sucht, sondern mehr so eine Ahnung hat, also das ist vielleicht für den Bereich Terrorismus am stärksten der Fall, deshalb funktioniert das da auch gar nicht so gut, dann kann man halt einfach Soft Selectors nutzen, das sind inhaltliche Aspekte von Kommunikation, also sprachbasierte Sachen, und da kann man sich schon fragen, ja, was für Wörter verwenden Terroristen eigentlich üblicherweise, und eigentlich nutzen sie die gleiche Sprache wie wir, vielleicht versuchen sie ein bisschen zu kodieren mit irgendwelchen speziellen Begriffen oder so, aber grundsätzlich ist die falsch-positive Rate hier dann entsprechend sehr, sehr hoch. Es geht nicht nur um Text, es geht auch um Grafiken, Videos und so weiter, alles kann man hier abfischen, und deshalb, ja, hier sieht man es nochmal schön, NSA, oder das wird einfach, da werden auch Glasfaserkabel und Unterseekabel, alles Mögliche abgefangen. In der Schweiz haben wir den Nachrichtendienst des Bundes, den Schweizer Geheimdienst, der hier diese Anlage Onyx bereits illegal gebaut hat, vor über 15 Jahren als Mehrzweckgebäude im Militärbudget, und also die Schweiz macht das auf der Funk, also so bei satellitenbasierter Kommunikation.
Ist der Mehrzweck Regenwasser sammeln?
Was?
Mehrzweck ist Regenwasser sammeln?
Sie haben einfach eine Anlage gebaut und gesagt, es sei ein Mehrzweck. Und jetzt mit dem Nachrichtendienstgesetz soll das halt auch auf Kabel. Was die Kommunikation hat. Hier sieht man auch, wie krass das eigentlich sein kann. Das ist jetzt eine originale Folie aus den Snowden-Enthüllungen. Also wenn man quasi, also man kann zum Beispiel nach Leuten suchen, die eine Sprache sprechen in einem Land, wo sie nicht üblich ist, also Schweizerdeutsch in Deutschland oder Arabisch in Frankreich, keine Ahnung. Also, oder wenn jemand Encryption nutzt, ganz kritisch, deshalb auch hier die Idee, man könnte ja mal einfach alles verschlüsseln, so können Sie das nicht mehr als Kriterium verwenden, außerdem ist es auch kein sinnvolles Kriterium, weil ja nicht nur Terroristen das nutzen, also das ist ja klar. Oder ganz schwammig wird so bei Someone is searching the web for suspicious stuff, was auch immer das heißt. Also da sieht man auch, dass da natürlich das... dass das Protokoll hier eigentlich keine Rolle spielt, also mit diesem X-Key-Score-Werkzeug der NSA kann man eigentlich alles Mögliche durchgehen. Und es ist noch aus Ildect, da kann man nach so mit gewissen Mustern arbeiten, also das Hand Package Boss oder Everest Mountain, Tall Mountain World, also hier so quasi konstruiert werden. Hand Package Boss ist ein auffälliges Muster, welche Wörter genau dahinter sind, ist eine andere Frage, da gibt es ja auch Synonyme und so. Aber man sieht, es gibt hier sogar ganze Forscher, die sind nur damit beschäftigt. Also es geht hier nicht einfach darum, Bombe zu vermeiden in E-Mails, sondern da wird schon ein bisschen fortschrittlicher auch vorgegangen. Und es gibt ja auch dieses Gebiet, das ich mal studiert habe, Computerlinguistik oder Natural Language Processing. Und da wird das eigentlich ziemlich, also diese Mittel kann man einfach nutzen, um dann einfach inhaltlich zu überwachen. Ja, hier ein Terroristen-Chat, oder da kann man verschiedene Identitäten ausmachen, zum Beispiel man kann herausfinden, was Personen sind, oder gpd.net heißt Geopolitical Entity vom Typ Nationalität, also Länder auf gut Deutsch, das ist einfach so eine oder Sheets aufgebaut haben. Und wenn man natürlich Texte so strukturieren kann, kann man natürlich auch sagen, ich will alle Personen sehen, alle Personen, die in Pakistan sind, alle Personen, die von Pakistan mit iPhones und nach Deutschland schreiben. Also man kann ja schon eingrenzend sehen, aber alles nichts in der Tatsache, dass die ganze Kommunikation gescannt wird und nicht nur die spezifische Kommunikation der Verdächtigen. Also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn man jetzt wirklich nur die, also jetzt, sofern wir einen Rechtsstaat haben, wenn nur die Leute überwacht werden, wo wirklich die hinreichend Hinweise da sind. Aber das ist nicht das, was hier passiert. Hier wird einfach gescannt, alles. Und alle sind einfach grundsätzlich mal verdächtig. Und im Grenzfall muss man sich dann auch mal verteidigen, weshalb man jetzt nicht verdächtig ist. Also wenn da plötzlich ein komisches E-Mail empfangen wurde, verschickt wurde, dann kann das durchaus Probleme geben. Hier sieht man auch noch, dass man logisch suchen kann mit und oder gewisse Begriffe. Da sieht man auch, das ist so eine Top-Secret-Folie, was da für Wörter typischerweise so im Einsatz kommen können. Das ist jetzt für den Bereich Waffenhandel, also dieses ACW, Advanced Conventional Weapons, WMD, Weapons of Mass Destruction und oder Government Organizations, sind so die verschiedenen Kategorien, die man hier. Also da hat man jetzt einfach ein Themen, da sucht man jetzt auch drei Themen, also Thema Massenvernichtungswaffen, Thema fortgeschrittene konventionelle Waffen und halt Organisationen, staatliche Stellen. Und man erhofft sich hier halt mit solchen Wörtern dann aus diesen Bereichen wie Maschinenpistole, AK-47, Minister of Defense, Defense Minister, Somalia, Liberia, Sudan, je nachdem wer liefert, wer empfängt. Dann hier Mails rausfischen. Man muss nicht sehr viel Fantasie haben, um sich E-Mails auszudenken, die auch ins Raster fallen, jetzt vor allem auch bei anderen Gebieten, ohne dass jetzt wirklich was dahinter ist. Aber das, so sieht denn das aus. Das sind ganz normale Wörter letzten Endes, je nach Bereich. Da sieht man auch noch schön in dieser Folie, dass da kommen wir dann vielleicht auch mal zu diesem Feld, zu diesem Gebiet, wo ich mich jetzt darum tummel beim PEP, also dass es da dann durch E-Mails durchsuchen kann, also den Inhalt, das ist auch ein ganz schön plakatives Beispiel, oder so mit How to Build a Bomb, weiß nicht, wie viele echte Terroristen so ein Bullshit irgendwo eingeben, aber okay. Bomb oder Weapon, ja. Das ist jetzt, oben ist, haben wir jetzt auch mit E-Mails zu tun, Body von E-Mails oder auch Chat-Bodies, aber man kann auch Dokumente generell halt durchsuchen, also, oder Archive, also ein ZIP im Anhang hält jetzt die NSA nicht davon ab, das zu entpacken und durchsuchen, also muss ich keine Illusionen machen. Oder? Und bei HTTP ist es ein bisschen schöner geworden, weil gemäß EFF ist ja über 50% des Traffics mittlerweile HTTPS verschlüsselt, das geht also schon mal in die richtige Richtung. Es wäre schön, wenn wir das auch in anderen Bereichen erreichen könnten. Also bei E-Mail ist das absolut katastrophal, weit unter 1% zum Beispiel. Vielleicht hilft ja dieses App ein bisschen, hier Abhilfe zu schaffen. Okay, ich habe da ein bisschen sehr viele Sachen drin. Also wer noch wissen will, wie der Schweizer Geheimdienst so, was da so für Quellen hat. Also, Humint ist ein Menschen. OSINT, Open Source Intelligence, ist einfach alles, was öffentlich zugänglich ist. Also auch wenn er jetzt hier hocken würde, dann wäre das auch Open Source Intelligence.
Nein, ich komme halt zu PEP.
Soll ich zu PEP kommen? Okay. Ja, ich habe auch diese Folien jetzt genutzt. Ich habe das halt dort politisch aufgebaut, bla bla.
Mach mich nicht depressiv, genug.
Okay, dann kommen wir mal ein bisschen hierher. Also ein paar Punkte, die wichtig sind für ein sicheres Netz, ist, dass man natürlich dezentralisiert, zumindest föderiert, also bei E-Mail haben wir eine Föderation, wo es natürlich da auch Knoten gibt. Dann, was bei PEP zum Beispiel jetzt konzeptionell schon mal anders ist als bei bestehenden Systemen, also wenn man zum Beispiel jetzt vergleicht mit Signal oder WhatsApp, wir haben da keine festen Identitäten. Also bei E-Mail ist auch die E-Mail-Adresse, die kann man ja frei wählen, während jetzt bei Signal, WhatsApp und so weiter hat man auf die feste Telefonnummern, die in der Schweiz dann auch noch spezifisch damit verbunden ist, dass man dann Ausweiskopie hinterlegen muss. Also man weiß schon, wer da dahinter ist letzten Endes, auch wenn man vielleicht jetzt bei Signal weniger sieht als bei WhatsApp, wo ziemlich viele Metadaten gelegt werden. Also bei WhatsApp sieht man ziemlich genau, gemäß so FBI-Dokumenten, die es gibt, wer mit wem, wie lange und so weiter. Bei Signal wird das ein bisschen weiter kaschiert. Alles verschlüsseln, alle Dienste, Schlüssel sollten peer-to-peer verteilt werden, Festplattenverschlüsselung ist, also wäre auch wünschenswert, das geht ja bei Handys mittlerweile auch einfacher als auch schon, bei Computern sowieso, starke Passwörter, die auch merkbar sind, also Passphrases und letzten Endes, das kann auch PEP jetzt nicht lösen oder andere Sachen, also wenn Hardware verwandt ist und die Software, das Betriebssystem, dann hat man natürlich grundsätzlich schon mal ein bisschen verloren. So, das ist auch wieder Geblubber, okay, jetzt mal zum Punkt. Also die Idee ist, dass wir die Cypherpunk, die habe ich jetzt einfach mal ausgeblendet, also da geht es darum, wir sollen alle verschlüsseln, die Verschlüsselungssoftware soll offen sein, dass man die einfach mal umsetzt und dass wir nicht einfach nur gute Privacy haben, sondern auch einfache, weil gute haben wir ja schon. Also dass man quasi die Schritte automatisiert, also wir haben, das weiß auch Arian ja sehr gut und andere hier, wir haben ja nach den Snowden-Enthüllungen und auch vorher schon, da waren einfach weniger Leute da, haben wir so Krypto-Partys gemacht. Und die sind vor allem dann nach Snowden explodiert und dann wird den Leuten halt immer erklärt, ihr installiert dieses Tool verschlüsselt einfach. Aber die meisten Leute kommen damit dann im Alltag nicht klar. Also nur schon bei der Schlüsselgenerierung oder was ein Schlüssel überhaupt ist, hapert es halt ein bisschen. Also die Idee wäre hier halt, also jetzt nicht für uns hier unbedingt, aber dass man einfach für die Masse eine Lösung hat, die jeder einfach nutzen kann. Und dafür haben wir eine Schweizer Stiftung gemacht, die vertrete ich auch jetzt hiermit, die ein Framework zur Verfügung stellt, das zu tun. Also das, konkret haben wir hier eine Engine, die ist in C geschrieben, damit sie möglichst überall läuft. Vielleicht wird das mal auf Rust oder so umgeschrieben, wenn das auf allen Plattformen läuft. Und die bedient einfach bereits vorhandene Krypto. Bei E-Mail wäre das jetzt OpenPGP. Also konkret GNU-PG oder NetPGP oder andere Implementationen. Zum Teil gibt es auch lizenzrechtliche Probleme mit dem App Store und so, deshalb können wir da GNU-PG nicht nutzen. Und dann gibt es diese Engine rum, damit man da nicht C nutzen muss. Das geht ja unter Umständen ja auch nicht so aus JavaScript raus, gibt es halt Bindings. Und verbinden, also stellen halt dieselben Schnittstellen zur Verfügung und PEP nutzen zu können. Und das, also die API ist, die Basis-API ist relativ einfach, das sind Sachen wie Encrypt, Decrypt, also das ist wirklich ganz trivial und PEP kümmert sich hinten drum, um dann Schlüssel zu generieren für jede Mailadresse und das einfach alles sauber zu behalten, dass der User eben nicht mit dem Begriff der Schlüssel und diesen Sachen in Berührung kommt, weil auch bei anderen Lösungen, wo ja die Userbasis größer geworden ist, also bedeutend größer, wie eben Signal oder auch WhatsApp, sieht man davon nichts. Das funktioniert einfach. Die Leute installieren es, es wird alles automatisch gemacht und dann wird es einfach genutzt. Anders jetzt aber als zum Beispiel WhatsApp, stellen wir den ganzen Quellcode auch zur Verfügung. Es gibt auch noch Firmen, welche so spezifische Sachen wie Outlook machen oder iOS. Das ist vor allem für den kommerziellen Bereich interessant. Aber bei Sachen wie Enigmail, Thunderbird, da ist die Stiftung eigentlich am Ball, das ist ein Community-Projekt, wo auch das wirtschaftlich nicht relevant ist, aber sonst einfach von der gibt es ziemlich viele User verhältnismäßig jetzt, die damit OpenPGP benutzen, deshalb gibt es eine Trennung zwischen kommerziell und nicht kommerziell, aber auch die Firma selber stellt alles Open Source, also man kann alles forken und was eigenes machen. Wobei dann der Name zu ändern wäre. Also die Stiftung hält auch die Markenrechte, dass man da nicht einfach Software als PEP verteilen kann, wo wir dann quasi hinterstehen müssen, obwohl sie gebackdoort wäre zum Beispiel. Also das sind so die, bisschen auch die rechtlichen Hintergründe, also das ist einfach so ein bisschen durchdacht. Also die Stiftung hat entsprechend die Firmen lizenziert, sie dürfen die Software PEP nennen, aber sie dürfen keine Backdoors einbauen. Wenn sie das tun, dann erlischt das sofort und sie müssen das alles benennen. Dann müssen wir halt einen anderen Anbieter finden, der das richtig macht. Eben entsprechend, End-User-Software kann auf der Basis gemacht werden, kommerziell oder nicht kommerziell. Okay, das ist ein bisschen generell, gilt aber vor allem jetzt auch für das, was wir machen. Also das PEP ist ein Usability-Projekt eigentlich, das bereits bestehende Krypto nutzt. Entsprechend sollten die Verfahren, die wir da einfach so reinpluggen sozusagen, sollten akzeptiert sein. Das dürfte bei OpenPGP der Fall sein, was E-Mail-Verschlüsselung anbelangt. PEP ist aber nicht nur, da geht es aber nicht nur um E-Mail, sondern auch um einfach alle Textkanäle. Also wir werden beziehungsweise es wird bereits daran gearbeitet, die CRISTA arbeitet bereits daran. Als nächstes kommt ein XMPP-OTR, also dann haben wir quasi die Möglichkeit, Online- und Offline-Kommunikation hier zu machen, also das E-Mail-Protokoll ist ja asynchron offline. Bei XMPP ist das, kann man da direkt auch Sachen synchronisieren.
Aber XMPP kann ja auch asynchron sein.
Kann auch, aber kann aber auch.
Also das ist ja eines der größeren Probleme bei OTR, dass beide Parteien online sein müssen, damit es funktioniert.
Ja.
Und das wäre halt schön, wenn es da irgendwie was gibt, was das nicht braucht. Genau.
Genau, das kann man dann auch, genau, ja. Gut. Was auch noch wichtig ist, ist, dass man Code-Audits macht. Wir haben jetzt einfach terminlich, ist halt ein bisschen schwierig, alles in die richtige Reihenfolge zu bringen, aber zum Ziel gehört, dass man bei jedem Release ein Code-Audit hat. Wir haben mal eins veröffentlicht für die Engine, wo auch Buffer-Overflows und Memory-Leaks und alles mögliche gefunden wurde. Das ist auch ein ausführliches Ding, wo man dann sieht, was die Fehler waren. Und das läuft dann halt so lange im Kreis, bis es gefixt ist, und dann wird halt nochmal was veröffentlicht. Natürlich nicht günstig, aber ich denke, das ist hier wichtig, dass man da quasi, dass man quasi sichere Software hinkriegt. Gut, und das sind auch die Prinzipien, die wir jetzt hier haben. Also es sollte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein, also wir wissen bei Paper nie, was die User kommunizieren, die haben einfach Apps oder Plugins oder was auch immer. Und also vielleicht weiß man über die Downloadzahl Bescheid natürlich, aber nicht, was die User machen, auch Metadaten haben wir nicht. Also auch wenn jetzt im Rahmen von BIP oder NDG der Staterfassungszukunft, wir haben da nichts. Wir stellen nur Software hin. Es sollte dann entsprechend auch plattformunabhängig sein. Also da gibt es ja diverse Projekte, die quasi Verschlüsselung anbieten für E-Mail oder Post-E-Mail könnte man sagen, weil zum Teil haben die da ein bisschen eigene Formate intern. Aber dort ist auch ein Vendor-Login, also man muss quasi, dann, also wie bei WhatsApp oder Signal, muss man auch bei solchen Angeboten entsprechend sich anmelden, dann kann man mit den Usern vielleicht einigermaßen sicher kommunizieren, wobei man dort auch die Public Keys hinterlegt bei dieser Plattform, da ich nie weiß, ob die nicht ausgetauscht werden, also das ist auch ein Problem. Entsprechend Insellösungen sind wenig hilfreich. Wir wollen hier interoperabel standardkonform sein und eben Identitätswahl, das ist bei E-Mail jetzt Mailadresse, kann man frei wählen. Wenn man dann andere Kanäle hat, gibt es vielleicht andere URIs, die dann eine Rolle spielen, die kann man dann einfach unterstützen und entsprechend nutzen. Also die Idee geht sogar so weit, dass man dann aus Thunderbird hinaus zum Beispiel einen Signal-Kontakt erreichen können soll. Wieso nicht? Also das ist technisch machbar, wenn einfach die Engine fähig ist, die verschiedenen Kanäle zu bridgen. Und das ist auch die Idee, auch, die wir haben, um von diesen Insellösungen wegzukommen. Und gut, das braucht sie gerade nicht. Ja. Fairerweise vielleicht auch mal eine Übersicht, was hier eigentlich alles jetzt existiert. Also bei Android gibt es ja K9 mit Open Keychain. Aber es gibt auch PEP for Android, das ist ein Fork von K9, wir haben mit denen versucht zu kooperieren, das hat nicht so ganz geklappt. Die wollen nicht einen E-Mail-Client, welcher noch mehr kann oder auch diese Konzepte, die wir haben, unterstützen, sondern wollen einfach einen eigenen Weg gehen. Entsprechend bleibt das halt so geforkt. Ich mache ihn jetzt auch bei Afterread, da kann es sein, dass er ein bisschen outdated ist, aber es funktioniert trotzdem. Probieren sind auch alles Beta, also in dem Bereich sind wieder, das ist Beta-Bereich, also das ist einfach mal zum Testen. iOS, ja, PEP for iOS, da gibt es zumindest eine Alpha, aber das ist nirgends wirklich veröffentlicht, kann man nicht mal ausprobieren, aber wird gemacht, also, da wird auch ein vollständig neuer Mail-Client im Übrigen gemacht, es wird auch der erste OpenPGP-fähige Mail-Client sein für iOS, der überhaupt im Quellcode vorliegt. Sonst gibt es da, glaube ich, IPG-Mail heißt das, ist aber Closed Source und der Mensch, der in den USA sitzt, der hat da, glaube ich, auch, sagt der RFC 488, also OpenPGP, selber implementiert, also man weiß eigentlich gar nicht genau, was er da genau macht und das ist auch, der Quellcode ist zu und das wird auch nicht veröffentlicht, also da wäre mit PEP eigentlich zum ersten Mal dann für iOS sowas wie ein Open Source Client vorhanden, der OpenPGP kann und für E-Mail mal, oder auch iPads natürlich. Bei macOS X nutzen wir normalerweise GPG-Tools für Apple Mail. Die GPG-Tools sind auch auf uns schon zugekommen. Also sie sind interessiert, die PEP-Konzepte bei ihnen einzubauen, dass es quasi einfacher geht. Das ist einfach, ja, da muss man zuerst mal, das ist mal soziale Arbeit zunächst. Wir haben halt gesehen, dass bei Enigmail was geht und deshalb sind sie interessiert. Und eben bei Enigmail gibt es eine offizielle Kooperation. Da gibt es Patrick Brunschwig, der in Zürich hockt, das ist der Hauptentwickler. Und mit dem bin ich jetzt auch täglich so im Kontakt, damit wir da mal ein bisschen vorwärts machen. Das ist halt lange liegen geblieben, was aber auch damit zu tun hat, dass wir einfach viel zu viele Sachen haben. Also das ist wirklich technisch, sozial, es ist viel zu viel Aufwand hier. Aber wir sind einfach ein bisschen da dran. Ich habe auf dem Mac, habe ich auch, könnte ich ja vielleicht versuchen nochmal anzuhängen, habe ich auch ein Thunderbird mit Enigmail PEP drauf, dass man einfach doppelklickt und dann funktioniert das. Grundsätzlich, aber das kann man sonst auch anschauen im kleinen Rahmen, wie es aussieht. Für Thunderbird, sonst noch, wenn es Windows betrifft, gibt es natürlich auch GPG for Win. Also letztendlich ist eigentlich immer GNUPG einfach so paketiert, dass man es nutzen kann auf den jeweiligen Betriebssystemen. Und Enigmail. Also PEP for Outlook gibt es da auch noch, das ist dran für Firmen interessant. Also, ob man es gern hat oder nicht, es ist halt leider so, dass irgendwie 90% der Leute irgendwie ein Mail-Client lokal haben, das ist halt irgendwie Outlook. Und wenn man will, dass da die Verschlüsselung sich irgendwie verbreitet, muss man dies natürlich auch bedienen. Deshalb wurde da auch eine Firma gegründet, die sich darum kümmert. Also das ist dann quasi mit der Stiftung direkt jetzt nichts zu tun, aber es ist einfach interessant vielleicht zu wissen. Im Übrigen, das wird zwar verkauft im Digital Courage Shop, Netzaktivisten da in Deutschland, aber wenn es irgendwie darum geht, Journalisten oder was auch immer, die sinnvolle Sachen machen und das brauchen, zu versorgen, ist das überhaupt kein Problem. Also das einfach nachfragen, dann geht das. Und sonst kann man auch das selber bauen, aber die Firma hat sich noch nicht dazu durchgerungen, jetzt einfach den Installer einfach offen ins Netz zu stellen. Weil sie wollen zuerst mal sehen, wie so der Markt reagiert. Aber grundsätzlich, ja, es ist, der Quellcode liegt sowieso vor. Ja.
Frage zu Thunderbird, ja. Weißt du, wie der Stand aktuell
ist? Ja, also ich bin ja da dran. Also leider ein bisschen alleine. Also nicht mit Patrick Grünschwieg.
Damiano noch dich noch.
Damiano hat mal auf Windows ein bisschen geschaut, weil es ist halt schon, also wegen der verschiedenen Plattformen ist es schon zum Teil ziemlich mühsam, also wird da wahrscheinlich diverse Distributionswege geben.
Nee, ich frage mich einfach, wie es mit in die Zukunft von Thunderbird steht. Wenn
ihr da kann ich sonst, ja, also wir haben mal mit Mozilla gesprochen, die Mozilla findet die Idee großartig, Thunderbird waren aber gerade im Umbruch befindlich, die wollten irgendwie unabhängig werden, beziehungsweise Mozilla wollte sie abstoßen, je nach Betrachtungsweise, da kann man Flamewars selber nachlesen. Dann war in den Medien auch mal, dass Pepsi übernehmen will, das stimmt nicht, wir haben keine Zeit, keine Ressourcen, kein Interesse, irgendwie ein riesiges Projekt zu managen oder so, also abgesehen davon, dass wir das ja auch nicht entwickeln, also das wäre dann alles bei uns irgendwie, das ist zu viel des Guten, kein Interesse hier, allerdings ein Interesse, das weiter besteht, also wurde mit Mozilla gesprochen und dann wurde halt quasi diskutiert, ob es möglich ist, quasi PEP in Thunderbird per Default einzubauen. Und da würden die Firmen vielleicht auch ein bisschen Geld geben, also irgendwie, dass man da einfach so ein bisschen Interessen abwägt. Und das ist eigentlich bis heute, auch jetzt, wo Thunderbird offiziell wieder zu Mozilla gehört, also jetzt wieder zurückgegangen, irgendwie gab es da vor ein, zwei Wochen mal wieder eine Meldung, jetzt bleiben sie doch bei Mozilla. Also wir sind da manchmal mit dem Calls drin von Thunderbird und die haben nichts dagegen, wir müssen einfach vorwärts machen, also das kann man dort reinbauen. Was ich jetzt mal für Mac gemacht habe, ist einfach mal so ein Bundle, wo alles quasi drin ist, das so ein bisschen zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Also die Vorstellung ist wirklich einfach Doppelklick und dann werden einfach für die Mailkonten, die es gibt, Schlüssel generiert. Die liegen dann einfach vor und dann kann man anfangen zu verschlüsseln.
Also ein PKG und...
Ja, wobei das kann vielleicht, ich muss mal schauen, was die sauberste Variante wäre. Wobei, Patrick Brunschwig selber hat sich noch was anderes gedacht, weil, also das muss man vielleicht auch noch wissen, Enigmail ist vollständig in JavaScript, das ist auch kein Binary-Block-Stuff mehr drin, früher war das mal noch teilweise C++. Das hat er dann vollständig in JavaScript umgebaut und er ist auch dagegen, dass man da irgendwie wieder Binaries reinwirft, wir haben dann noch verschiedene Plattformen, also quasi spezifische. Er will, dass das schön schlank bleibt, also eine Idee und die eigentliche Hauptidee, die er hat, wäre, dass man das Enigmail-Add-on entweder im Thunderbird schon drin hat oder halt installiert, wie gehabt, und dann würde Silent, würden Archive von PEP und auch von GNUPG nachgeladen, also installiert, im Hintergrund installiert. Und wenn es dann da ist, dann wird einfach verschlüsselt. Also quasi einfach so.
Silent klingt aber irgendwie scheiße.
Ja, da sind wir offen für Ideen, wie man das machen könnte. Also ich habe dann gesagt, ja, also es wäre wenigstens gut, wenn es dann eine Meldung gibt, dass da irgendwas passiert. Also irgendein Start, eine diskrete Statusmeldung. Und natürlich müssen die Archive dann auch irgendwie signiert sein und so weiter, dass man dann nicht einfach irgendwelchen Schrott im Schluss abkriegt, wenn das ganz viele Leute machen.
Bisschen DNS-Hijacking und Goodness.
Genau, ja. Also, ja, also das wird wahrscheinlich auch gemacht werden, dieser Weg, einfach so in der Transitionsphase, bis alles mal im Thunderbird drin ist. Und bis dahin werde ich mich darum kümmern, dass es für alle drei größere Plattformen, GNU Linux, wobei da muss man einfach unterscheiden, je nach Distribution, Windows und halt Mac, halt irgendwie so ein Launcher-mäßiges. Also beim Tor-Browser haben sie es eigentlich recht sinnvoll gelöst, vielleicht kann man sowas in dem Stil machen, einfach mal ein bisschen beim Beta-Testen helfen zu können, weil es halt natürlich immer wieder Features, die noch nicht fertig implementiert sind, die man testen muss. Ist ja gut, wenn da mehr Leute mal reinschauen könnten. Und letzten Endes geht aber alles in ComCentral, Mozilla rein, und dann kann man das von dort bauen. Also das ist so die Idee. Bei KMail ist auch noch interessant, da hat mal ein Student einfach so nach dem Beispiel von Outlook ein bisschen hantiert und eine Bachelorarbeit gemacht. Da sollte eine Implementation vorliegen bis einem gewissen Grad. Da hat er den Qt-Adapter genutzt, den wir da haben, C++ Qt-Adapter. Und ja, da muss man sich halt darum kümmern. Also mal schauen, ob da was vorliegt. Wobei KMail habe ich auch schon gehört, sei so im Sterbemodus befindet sich, wahrscheinlich das stimmt. Aber einfach, die Idee ist wirklich, dass wir einfach alle Clients abdecken. Und zwar auch dann im Bereich Webmail. Also da wäre die Idee, dass man dann halt Add-ons hat für den Browser. Die Schlüssel sind immer privat, sind immer lokal gehalten natürlich. Also der Keyring liegt auf jedem Gerät vor. Und dann kann man halt über das Add-on, ähnlich wie bei Mailvelop, dann je nach Anbieter entsprechend den Ciphertext einfach entschlüsseln oder einfach reinlegen, sodass der Anbieter eigentlich nichts davon mitkriegt. Webmail kann man halt nicht ignorieren, weil viele Leute halt Google Mail, Gmx und so weiter nutzen. Und das auch ein bisschen blöd ist, wenn da Nachrichten verschlüsselt in der Inbox liegen und man die nicht lesen kann. Und auch hierfür im Übrigen gibt es eine Lösung für das Problem, dass man halt die Nachrichten nicht lesen kann, weil man die Schlüssel nicht hat. Also was bei PEP passiert ist, dass jedes Gerät mal einfach Schlüsselpaare erzeugt, und das und wenn man jetzt die gleiche Mailadresse auf zwei Geräten nutzt, also Android und Thunderbird oder Android und Outlook oder iOS, einfach irgendeine Kombination, dann ist es so, dass die Geräte sich selber Beacons schicken, also so selber Nachrichten schicken, sodass ein anderes Gerät, also das jeweils andere Gerät, die Chance hat zu sehen, aha, da ist noch ein anderes Gerät, und dann wird vorgeschlagen, dass man eine Gruppe bilden könnte. Also über den, also quasi inbound, also über den Mail-Kanal selber. Natürlich werden die Public Keys auch angehängt, dass man die Chance hat, dann die privaten Schlüssel auch zu verteilen. Das passiert allerdings erst, nachdem man auf beiden Bildschirmen quasi geguckt hat, ob da die Fingerprints sind, die wir in Form von Wörtern anzeigen, in verschiedenen Sprachen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, da hat man dann halt Android, da ist Outlook, dann schaut man, sind die gleichen Wörter drauf, sind die gleichen Fingerprints vorhanden. Und dann sagt man ja, dann wird der Kanal quasi grün. Und dann kann man natürlich die privaten Schlüssel, also alle privaten Schlüssel für diese Identität, die man hat, für diese Mailadresse transferieren. Und als der Hauptschlüssel, der Gruppenschlüssel, wird der älteste definiert, weil die Idee ist, man hat einen Laptop und fügt halt ein Handy dazu zum Beispiel. Und dann kann man quasi Kommunikation auf allen Geräten lesen, ohne dass man eine zentrale Plattform hätte. Und das gilt auch für Webmail, wenn man das implementiert hat. Aber da müssen wir die Arbeit halt erstmal machen. Also das Ganze ist ziemlich viel Arbeit an den Endstellen, aber wenn das mal da ist, dann hat das wirklich Potenzial, hier mal Mail-Krypto massenweise zu machen. Und man kann auch noch dazu sagen, dass das nicht einfach einfach so ins Blaue raus passiert. Also die Firmen gehen auch zu anderen Firmen, auch größeren, fragen danach, wollt ihr das? Und das Interesse ist da auch wegen Phishing-Geschichten, weil man kann ja bei PEP einfacher dann auch die Identität prüfen mit Wörtern. Ich habe dann, glaube ich, dann noch ein paar Beispiele. Ja, ich kann mal ein bisschen vorgreifen hier. Also die Wörter, das ich meine, ist das hier, oder? Man hat dann einfach so Wörter. Was hier gemacht wird, ist, es werden die Fingerprints einfach zusammengelegt in einer bestimmten Reihenfolge. Also ich glaube, der kleinere geht nach links, der größere nach rechts. Und dann wird das in Wörtern gemappt. Und es wird nur der halbe Fingerprint genommen. Man kann auch hier bei Advanced Long Trust Words machen, hat man einfach 20 Wörter, weil das ein Wort repräsentiert jeweils ein 4x.
Also ihr halbiert sozusagen die Länge des Fingerprints.
Ja. Und legen es zusammen in einer bestimmten Reihenfolge, sodass du deterministisch auf beiden Seiten den gleichen Code hast. Wenn du aber mit einem Kommunikationspartner zu tun hast, der nur OpenPGP kann, dann kann man hier auch noch Fingerprints anzeigen, klassisch. Aber das kann unsere Meinung, und das wird, glaube ich, geteilt, können normale Menschen gar nicht mehr richtig vergleichen. Was sowas geht, vermutlich einfacher, ist auch für das Telefon noch gut geeignet, Seitenkanal. Und zentralisiertes Web of Trust. Fork of Trust. Das musst du erklären. Also bei PEP verwenden wir das Web of Trust von OpenPGP nicht. Also das steht, glaube ich, auch hier. Web of Trust versus einfach Peer-to-Peer direktes Vertrauen. Das ist das, was wir jetzt machen. Also man kann einfach jeweils immer jemanden direkt verifizieren. Man kann natürlich auch in Firmen oder Organisationen, wenn man allen traut, kann man auch einfach alles grün ausrollen, aber das ist halt ein bisschen fragwürdig gewissermaßen. Aber es kann, das kann man vielleicht dann mit diesem Web of Trust besser machen.
Oder wie verschlüsselt ihr die Betreffzeile?
Okay. Was?
Wie verschlüsselt ihr die Betreffzeile?
Da gibt es zwei Arten, die bei einfach reinen Text, bei Play-Nachrichten wird einfach die erste Zeile Subject, Doppelpunkt, Eigentliches.
Ja.
Subject wird dann von PEP-Clients hochgemappt, bei anderen steht dann einfach immer PEP, PEP, PEP. Kann nervig sein, deshalb kann man es auch ausschalten.
Also sozusagen das Original-Subject wird durch PEP ersetzt.
Genau. Aber in einer sehr einfachen Form, was wirklich jeder auch rasch implementieren kann, der jetzt nicht PEP hat, aber trotzdem irgendwie, also OpenPGP-Mails hat. Und wenn es jetzt HTML-Mails sind oder so Geschichten, dann hat es immer zwei Anhänge im Mail, einmal message.txt, einmal das message.html, dann ist einfach die Subject-Zeile im message.txt offen. Also das gleiche einfach nochmal so. Also relativ einfach. Es gibt auch ein bisschen komplexere Ansätze, so Memory Hole, wo dann mit dem MIME Tree in den großen Stil gearbeitet wird. Das hat Chris da eingebaut, die da an der Engine arbeitet, damit Patrick Brunschwig fröhlich ist, weil ihm gefällt das eigentlich besser. Aber es implementiert das eigentlich sonst praktisch niemand. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jetzt da sich Memory Hole als der große Standard für...
Was ist das?
Ist einfach ein Standard, um Header-Informationen zu verschlüsseln, aber einfach indem einfach der MIME Tree halt...
Also sozusagen, im Subject steht dann eine Referenz drin, oder wie?
Ja, also man könnte das mal anschauen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, es sieht relativ ugly aus. Und Chris hat etwa drei, vier Wochen lang rumgejammert.
Du hast ja noch jede Menge andere Header.
Ja.
Und die auch mit zu verschlüsseln, nicht nur den Subject. Darum geht es bei Memory.
Ja, bei PEP werden einfach unnötige Header auch rausgekickt, soweit es geht. Mhm. Und sonst einfach was geht, hat runter verschoben, aber einfach in einfacher Form. Eben Unterschiede hier zu sonstigen Mailverschlüssen, die wir jetzt schon haben, halt manuell versus automatisiert. Verteilung der Schlüssel nicht über Key-Server, also man kann zwar Key-Server einschalten, man kann auch einschalten, dass man schaut, ob eine Identität irgendwo auf einem Key-Server vorliegt und das automatisch nutzen, aber die Probleme hier sind ja bekannt, also wenn man da quasi für jemanden einfach Schlüssel hochlädt, dann kann man da natürlich Re-Encryption machen, sofern man dann die Identität nicht überprüft und wenn man das natürlich einfach im Anhang verteilt, was wir jetzt tun, der Mails, dann muss man da schon ein bisschen mehr Infrastruktur dann quasi kontrollieren, um das jetzt im größeren Stil zu machen. Außerdem ist ja bei PEP die Identitätsprüfung auch einfacher, in Trustwords. Die Treffzeile hatten wir schon. Das mit der Schlüsselsynchronisation hatten wir schon, dass das geht. Neu käme dann, also das muss noch gemacht werden, aber was bei PEP, was wir PEP machen, ist, wir den Trust legen wir nicht in den Key, also in den Schlüsselbund rein, also von GroupyG zum Beispiel, sondern es wird in einer SQLite-Datenbank, dass ihr das Gerät dann hat, abgelegt, und dann könnte man natürlich auch andere Sachen ablegen, wie Kontakt- oder Kalenderdaten, und das natürlich auch synchronisieren. Um so von den Cloud-Diensten wegzukommen, zumindest für solche Sachen wie Kontakte oder Kalendereinträge. Also die Leute nutzen sehr schnell mal Google Mail oder sonst etwas, das können wir vielleicht ein bisschen einchecken. Das sind dann auch Features, wo wir denken, dass wir da User auch erreichen können, die sich jetzt nicht für die Verschlüsselung unbedingt interessieren, aber halt für andere so zusätzliche Features. Aber das muss noch gemacht werden. Dann gibt es natürlich noch das Wahnsinnsziel, und da gibt es ja auch Kooperationen dazu bereits, die sind auch unterschrieben, also das ist formell sogar alles schon geregelt, mit GNUnet, dass man da quasi dann Metadaten auch besser schützen kann und auch von der zentralisierten Infrastruktur wegkommt, die bei E-Mail zumindest gewisse Konzentrationen aufweist. Und ja. Das ist halt, da werden wir jetzt als erstes mal eine Simulation machen. Also da haben wir auch von der NLNet Foundation, das ist eine holländische Stiftung, Geld erhalten, um auf Basis realistischer, realistischen Userverhaltens eine Simulation zu machen. Da gibt es auch schon eine Masterarbeit dazu, die bei GNUnet gemacht wurde, und Chris hat mir vorher ein bisschen gezeigt, wie man das so machen könnte. Wenn da auch Leute Interesse haben, daran mitzuarbeiten, dass wir jetzt eindeutig stiftungsseitig dann einfach sagen, das ist vielleicht nicht uninteressant. Und wenn wir zeigen können, das funktioniert für E-Mail, also man könnte quasi diese Textnachrichten, die wir jetzt einfach über Mail-Server schicken, dann einfach das GNUnet schicken, dann wäre das natürlich am besten, weil da können wir die Metadaten schützen. Vielleicht auch, wie es aussieht, das ist einfach ein Beispiel Outlook, also wenn man jetzt einfach ein normales E-Mail hat, also was bei PEP speziell ist gegenüber anderen OpenPGP-Implementationen, ist, dass man hat so einen Privacy-Status, und wenn jetzt auch keine Mailadresse steht, dann steht einfach unknown oder unbekannt auf Deutsch, und wenn jetzt eine Mailadresse einträgt, schaut PEP halt im Hintergrund nach, legt einen Schlüssel vor für diesen Kontakt, wenn nicht, steht einfach unsecure, das ist der Zustand von heute meistens, dass die Mails halt so rausgehen. Wenn man irgendwie einen Schlüssel erhalten hat, per Mail-Anhang oder wenn man einen Key-Server verwendet und entsprechend eine verschlüsselte Kommunikation möglich ist, dann steht das secure, und dann hat es dann auch ein paar Pünktchen da, da kann man noch draufdrücken und so dann den Kontakt noch prüfen, zum Beispiel per Telefon. Also da eignen sich Wörter, wenn sie nicht so ähnlich klingen, deshalb ist es eigentlich nicht schlecht, wenn da phonetisch unterschiedliche Begriffe drin sind, kann man das vergleichen, oder auch wenn man übereinander steht, kann man das auch vergleichen und dann einfach confirm auf beiden Seiten, dann wird der Kanal grün und dann steht secure and trusted. Ja. Also Trust ist halt nicht automatisierbar, es ist halt ein menschliches Problem.
Ja. Kannst du mal die Folie 1
drücken? Also du meinst das?
Nein, zu den Wörtern.
Ja. Das hier.
Gibt es das auch in anderen Sprachen als Englisch?
Ja, das wird jetzt hier nicht gerade angezeigt bei dem Screenshot, aber das gibt es ja.
Gut, okay. Also, weil ich wüsste jetzt bei mindestens Heimen, Hymen nicht, wie ich es aussprechen müsste zum Beispiel.
Genau, ja. Also wir haben Deutsch, Englisch, Französisch, Katalanisch, Arabisch. Was Arabisch? Kann es auch noch machen, ja. Also wir bauen es auf sukzessive ein. Wie bei PEP üblich eigentlich, am liebsten der Reihenfolge der Nutzerzahlen oder der potenziellen Nutzerzahlen. Also deshalb gibt es auch sowas wie Outlook als allererstes. Ich glaube schon vor 2 Jahren in einem Preview. Dass man einfach hier quasi die größere Nutzerschaft als erstes abdeckt. Und Fallback ist einfach Englisch, also wenn einfach nichts vorhanden ist sonst. Mhm. Also man kann im Extremfall kann man dann auch sonst buchstabieren, was es aber nicht das Ziel wäre. Also das Ziel wäre schon, dass man sich einigt mit dem Kommunikationspartner auf eine Sprache, dann das ändert und dann das vergleichen, dann ist gut.
Wie viele Bits auf ein Wort hier haben?
Das sind einfach diese vier Digitexer-Blöcke, also 16-Bit.
16-Bit pro Wort.
Ja, wobei wir haben, also die Listen, die wir haben, also die Entropie ist ein bisschen geringer jeweils, weil wir haben keine einzige Liste, jetzt wirklich 65.000, 65.000 Wörter, meistens sind sie so 50 oder 40.000. Und dann fängt es einfach von vorne an, oder? Das ist einfach, entsprechend verlieren wir da ein bisschen, aber man kann ja bis zu 32.000 runtergehen, hat immer noch 15-Bit. Und dann relevant ist ja die Gesamtentropie letzten Endes. Also wie wahrscheinlich ist es, dass man jetzt das erraten kann, wenn man nicht den Trojaner installiert hat auf dem Endgerät, also auf beiden Endgeräten.
Also er tut im Prinzip die Checksum, also die Fingerprints auf 150.
Es ist einfach nummeriert und
auf 150-Bit reduzieren.
Nee, auf 75, weil sie nehmen ja nur den halben.
Die halbe habe ich eigentlich gerade schon reingerechnet, 10 Wörter statt 20.
Es sind, ja so, es wären hier 16-Bit mal
15.
Ich habe mal eine andere Frage. Ist die erste Zeile dein Key, die zweite Zeile der andere Key oder sind es beide Keys zusammengehasht und dann kombiniert?
Es wird einfach der Fingerprint genommen, halbiert, also der volle Fingerprint dann halbiert und dann numerisch der kleinere nach links gelegt und der numerisch größere.
Aber der Punkt ist, wenn ich deinen Key austausche mit meinem Key, kriege ich für dich immer den gleichen Trustwords angezeigt. Also wenn du mit anderen Leuten Trustwords machst, sind deine Trustwords immer die gleichen?
Nein. Weil er nimmt ja die Fingerprints
und die Fänger. Ist die eine Hälfte immer die gleiche?
Eine Hälfte ist immer die gleiche, ja.
Okay. Ich glaube, ihr seid kaputt.
Ist es kaputt?
Ja, du kriegst nur 72 Bitten, das könnte nicht reichen.
Und wenn jetzt, ich habe jetzt einen kleinen...
Also du kannst auch die Long Trustwords anzeigen, das sind 20 Wörter.
Ja, das geht, aber der Punkt ist, wenn du beide kombiniert hättest, wenn ich deinen Fingerprint und meinen Fingerprint erst zusammenhasche und dann daraus 20 Wörter ableite.
Achso, so habe ich es eigentlich anfangs auch verstanden.
Dann habe ich die komplette Entropie. Dann habe ich die 140 Bit.
Das Problem ist, wenn du die zwei Fingerprints nimmst und die nicht irgendwo noch mischt, dann hast du, wenn du involviert bist, immer die gleichen 5 Wörter mit dabei. Und die Frage ist das so oder nicht?
Das ist so.
Ja, okay. Dann hat der also pro Benutzer nur 72-Bit-Entropie.
Ja.
Und 72-Bit ist was, da kannst du einen Brute-Force-Angriff drauf laufen lassen, dann kann ich den Key generieren, den gleichen Trustwörter hast wie du, und dann kann ich dich
ficken. Also was gilt denn als hinreicht sicher 80-Bit auf, also was war da mal? Oder was würdest du nutzen?
Also normalerweise
redet man so,
92-Bit ist so die absolute Untergrenze eigentlich.
Ist ja gut, dann sprich mal Volker an, das sind seine Designentscheidungen.
So, und der Punkt ist, wenn du jetzt gesagt hast, ich nehme beide Fingerprints, kombiniere die zuerst, nehme dann den Hash von beiden Fingerprints,
ein XOR oder so, müsste eigentlich ausreichen.
Hintereinander hängen und Char drüber.
Oder so, ja.
Ja? Also ja. Nach Sortieren hintereinander hängen, Char drüber und dann von dem Hash, den generiere ich dann in 10 Trustwörter, habe ich die gleiche Menge Trustwort, habe aber da drin dann schon 140 Bit.
Ja.
Aber der Unterschied ist dann, jedes Mal, wenn du Trustwords mit einem anderen Partei machst, sind alle 10 Wörter anders.
Genau, ja, das macht Sinn.
Also, du kannst sagen, das macht jetzt nicht Sinn, ich möchte gerne, dass meine Trustwörter mal die gleichen sind. Ja.
Ja.
Oder dann hast du, da müsst du mehr haben.
Ja, nee, aber es ist schon so, dass es immer, also man erkennt aber immer die eigene Hälfte.
Langsam, ist schon so. Was ich gerade nicht verstehe, ist, warum überhaupt bei der Anzeige. Achso, sind deine mit dabei, weil ihr beide die gleichen habt, sozusagen. Ja. Und also weil im Prinzip tut das ja nicht nur den Trust in eine Richtung, sondern in beide Richtungen herstellen.
Ja, das ist die Idee. Die Idee ist so Common Trust, genau.
Ja, nee, das war
irgendwie. Aber ich denke, es ist auch verführerisch, wenn du immer deine siehst du deine 5 ja schon, siehst du, ich sehe meine 5. Und dann kontrollierst du die anderen 5 vielleicht gar nicht mehr so stark. Wohingegen, wenn sich alle 10 immer komplett ändern.
Ja,
das ist gezwungen, ja.
Frage, ist Volker eigentlich hier?
Er hat vorhin geschrieben, es sei zu müde und er geht in die
Fehler. Ich habe nämlich vorhin einen Access Point Fick dich ins Knie gesehen, das klang so nach Volker.
Okay. Aber wenn jetzt mein Client ist auf Deutsch eingestellt und du das gegenüber sein Englisch,
dann muss man sich halt schon einigen auf die Sprache.
Aber ich bin erst kaputt. Also
Also normalerweise wird das Systemsprache genutzt. Also,
aber es können zwei Leute unterschiedliche Systemsprachen haben.
Natürlich, aber normalerweise ist es also mal die Annahme.
16 Bit.
Die Annahme ist, dass, dass ihr meistens mit Leuten mal
irgendwann möglicherweise
nicht selten. Genau.
Das heißt, die habe ich
mit dem gleichen Sprachraum
80 Bit. In der Praxis
etwas weniger.
Also null Error-Marge also, da mit 80 Bit.
In Firmen so. Oder so, also in der Schweiz kommuniziert man schon meistens in Deutsch oder so. Also
ist Italienisch.
Du meinst Englisch. Also ich habe
mal so eine Hauptliste durch, mach so eine
Ich habe mal so eine
Aber der Punkt ist,
ich habe mal in seiner Hand
gearbeitet.
Ja,
und ich dachte, es wären 160. Aber er hat dann hat sie
100
Punkte. Ja, das ist
zusammen
so. Und das Schweißdesign.
So wirkte generieren.
Aber was sagt
denn, dass wir immer einen Vertrag bei Mail stellen?
Muss er Mail sagen,
wenn man nur schon in unserer Sprache mit dem Mail
und anderen
unterstützt? Ja, das wird ja gemacht. Also es wird Systemsprache verwendet als Tiefgang. Also der Fallback ist Englisch. Genau. Wenn es nicht mehr anders geht, aber im Schnitt wird
Sprachensystem. Ich habe
systemische Fragen,
die ich mit gewissen Leuten auf
Deutsch. Okay.
Ja. Auch gerade noch eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das gerade jetzt schon klein. Bei der Auswahl der Sprache passiert da über die Kommunikation zwischen den beiden Clients auch eine Entscheidung, welche Sprachen überhaupt zur Auswahl stehen?
Es wird die Systemsprache genutzt.
Ja, wenn die unterschiedliche haben, dann kommt
Englisch. Dann kriegt der eine die Wörter in seiner und der in seiner, da muss man sich einigen. Oder die Annahme.
Das heißt umstellen. Das heißt, also umstellen, du kannst nicht irgendwie sagen, ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch.
Das wird nicht kommuniziert im Moment, okay. Könnte man diskutieren.
Das gut, wäre aber dann auch wieder Information Leak potenziell. Also.
Ja.
Aber wenn du es explizit im Kleinen sagst,
also die Frage ist, was für Standardannahmen die rausgehen soll. Also ich nehme an, jetzt vor allem in größeren Kontexten, Firmen und so, wird meistens der Computer in der Sprache sein, wo sich das befindet.
Ja, ja. Nimm doch Emojis, der hast du.
Kann man halt so gut über Telefon vor.
Also ich würde sagen, kann man nicht so gut die E-Mail ist doch in der Sprache geschrieben. Eine Sprache von einer E-Mail zu entdecken ist sehr trivial. Denn doch die Sprache, in der die E-Mail geschrieben war, hat in der Key-Eingang gebracht.
Und wenn man Schweizerdeutsch schreibt?
Dann wird es meistens auch irgendwie Deutsch schon irgendwo erkannt. Also ich habe mal so ein paar Tests
gemacht. Was gibt es denn? Sie stellen die voll Schweizerdeutsch?
Nein, das sind aber Smail.
Also Sprache delegieren kann relativ kompliziert sein, meine ich.
Nee, das geht.
Also Google macht es über Statistik, rein über Statistik.
Ja, aber das funktioniert relativ gut. Also leider sind die linguistischen Ansätze, das haben wir auch mal ein bisschen geübt bei uns, jetzt nicht gerade der Hit. Also, weil du hast ja bei gewissen Sprachen hast du ja Häufungen von gewissen Kombinationen, also zum Beispiel Französisch hat jetzt irgendwie das Boku und so, also wenn du da gewisse Buchstaben hintereinander siehst dann, und das häufiger, dann ja, mag sein. Also vor allem wenn du das mit anderen Kombinationen noch zusammennimmst.
Aber du kannst dadurch auf jeden Fall eine bessere Default schaffen, als was du durch Systemsprache erreichst.
Oder du zeigst einen Fingerprint dann, der ist
gerade in der Schweiz.
Was? Du zeigst einfach deinen Fingerprint,
dann der Sprach und dann
Telefon.
Ja, und dann
also stell dir mal die
Telefonsituation
vor. Berndeutsch als Aargauerisch.
P789, ja. Das macht niemand. Also man kann natürlich das Konzept
Hast du mal das Windows wieder registriert?
Ja, leider, ja.
256 Cash
vorlesen. Ja, das meine ich ja.
Was ist das jetzt? GPG Key Signing
Party. Also man kann das alles noch, weil es jetzt noch nicht so massiv verbreitet ist, kann man das alles noch stark ändern jetzt.
Das ist keine starke Änderung, weil der Punkt ist, du brauchst einfach nur ein Bit im Protokoll setzen, wir machen die Trustworks Modul 1 oder Version 2 und dann ist es auch erledigt.
Klar, aber auch wenn jetzt das schon groß draußen wäre, wäre das ein bisschen problematisch. Auch bei den Wörtern haben wir zum Teil ein paar Sachen festgestellt, die ein bisschen komisch sind. Die ersetzen wir eh mal noch, also das kann man...
Beleidigst du dann gegenüber beim Vorlesen, ne?
Nee, also ich habe zum Teil hab ich so zusammengesetzte Wörter im Deutschen irgendwie gesehen, aber der Stamm war nicht vorhanden in der Liste. Frage ich mich schon, wieso sind nicht mal zuerst grundlegende Wörter da? Man kann phonetisch diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil es soll ja möglichst unterschiedlich klingen. Aber irgendwo hört es auch einfach auf. Also es gab's ganz.
Wie habt ihr diese Wörter gefunden?
Die sind aus LibreOffice.
Da gibt es eine Liste mit.
Da gibt es
Spellcheck.
Und Dialekte werden übrigens nicht behandelt. Also wir nehmen einfach immer so die Standard- oder Hochsprache, wie man das bei uns sagen würde. Standard-Hochdeutsch zum Beispiel. Weil, sonst wird es einfach zu kompliziert.
Also kein Grillieren.
Grillieren?
Grillieren.
Grillen.
Grillen. Grillen. Ja,
nee.
Okay. Gut. Das ist schon fertig hier. Ja, also ich hatte jetzt eben eigentlich, wollte jetzt eigentlich mal zeigen, wie das da irgendwie funktioniert, so Thunderbird-mäßig, weil das irgendwie recht schnell und fix funktioniert, aber irgendwie, wenn das ja nicht, wenn die Projektion nicht klappt, wie soll ich das machen?
Vielleicht geht es jetzt nicht mehr hin,
aber... Ist dein Problem jetzt gerade, du willst das Display...
Ich wollte einfach mal kurz zeigen, wie sich jetzt Thunderbird anfühlen
könnte.
Er will den Mac benutzen.
Ja, genau. Nee, ich habe da läuft leider das Thunderbird-Pep-Zeug noch nicht. Das müsste ich noch machen.
Du hast keine Remotis noch machen von dem.
Was?
Die mache ich für euch.
Das würde wahrscheinlich länger als das Zeit.
Ich würde auch filmen mit der Webcam.
Ja, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, vielleicht das Einfachste im selben Sinne, wie sich das verhält, geht einfach mal Google Play oder Afterweek. Wenn ihr jetzt Android habt, könnt ihr das mal ausprobieren, einfach Pretty Easy Privacy. Und dann könnt ihr es auch mal mit einer Mail hin und her schicken, dann seht ihr, wie sich das so verhält. Und eben das Android-Gerät würde dann einfach Schlüssel importieren, schreibt plötzlich Verschlüsse zurück. Also es geht einfach relativ schnell, bis einfach mal Verschlüsselung zumindest da ist. Dieses ganze Trust-Zeug, das wird vermutlich nicht von allen genutzt werden, also wir wären schon im ersten Schritt schon mal froh, wenn überhaupt verschlüsselt wird bei E-Mails. Und das ist einfach noch ein Zusatz, aber man sollte die Sachen da fixen, wenn das so geht. Ja. Außer vor gerade ein unglaublich gutes Argument, das soll wissen, nur 72 Minuten.
So gut wird es nicht sein.
Ja. Okay. Sonst kann ich einfach mal noch ein paar Fragen oder so. Immer noch was? Zu planen, Praxis, whatever. Ah ja genau, wir sind auch jetzt von der ISOC unterstützt worden, dass wir das als Standard einreichen sollen. Also sie helfen uns dann, wir können auch Leute bezahlen, um RFCs irgendwie zu schreiben. Also wenn jemand Freude an so Sachen hat, dann kann er davon ISOC-Geldern irgendwie schöpfen dafür. Also wir haben da 30.000 erhalten, Dollar. Das heißt, da gibt es eine gewisse Unterstützung, dass man so Sachen machen kann. Also weil sonst hat sich da in den letzten, wie viele Jahre sind das jetzt schon, 30, ja nicht so viel getan. Und ich glaube, die fanden da, also jetzt im Bereich...
Also erstmal hat doch alle paar Jahre eine neue RFC gekriegt, oder?
Ja, okay, doch, ja. Ja.
Wie sieht es aus mit Unterstützung für Textmode-Clients, so Mut?
Also Volker hat immer wieder in seinen Vorträgen betont, dass das Mut kommt dann mal. Ich glaube, er wird das mal mit seinem Python-Adapter dann irgendwie einbinden, aber ich habe da noch nichts gesehen, was jetzt praktisch wäre. Das ist vermutlich, also er ist auch völlig überlastet von den ganzen Dingen und entsprechend...
Habt ihr schon ein List-Binding?
Also
das wird E-Mails auch nichts werden.
Ja.
Ich könnte E-Mails nicht unterstützen.
Dann das selber mal was leid liefern.
Ach ja, und ich muss selber gerade loswerden. Was ich letztens auch noch rausgefunden habe, wenn ich immer irgendwelche Mails in Mails PEP erwähnen wollte, habe ich nie so richtig gewusst, wie ich dieses scheiß Zeichen hinkriege.
Ja, also bei
Dollar / Equip Dollar.
In Tech, ja.
Also Ctrl-Shift U2261.
Also, meine Variante, die ich irgendwann empirisch rausgefunden habe, Compose-Taste gleich Unterstrich und nicht gleich Minus, wie ich immer gedacht habe.
Was? Also was gibt das für ein Symbol?
Compose gleich Unterstrich.
Und das gibt das PEP-Symbol?
Ja.
Okay.
Also das ist vor allem leicht zu merken. Muss ich nämlich bloß merken, nicht Minus, sondern Unterstrich.
Genau.
Und es geht, glaube ich, bloß die eine Richtung und nicht die andere. Aber ich, oder was? Unterstrich gleich eins von beiden, aber die Kombination jedenfalls.
Ja, okay. Ja, die alternative Schreibweise, die wir dann auch in RFCs verwenden müssen. Weil das USAST erlaubt ist, ist ein großes E. Also, die Idee ist Betonung auf Easy. Deshalb groß in der Mitte. Aber das ist, also es gibt auch Leute, die schreiben zu
viel. Ja, und wenn das kleine E keine drei Striche hat.
Ja. Aber es gibt verschiedene Schreibweisen, die ich schon gesehen habe, inklusive irgendwie so völlig asymmetrisches Zeug. Ja. Aber es sind eher so oberflächliche Sachen. Ja. Ja. Das,
da war noch eine Frage.
Also das, dieses Jahr sollte jetzt schon noch einiges passieren. Also, ich mag nicht mehr Deadlines nehmen, weil wir jetzt ständig failen. also massiv auch failen. Also zum Beispiel
bei kein IT-Projekt.
Gut, immerhin werden wir nicht 110 Millionen irgendwie so, wie ist das Projekt vom Bund für Mehrwertsteuer, also in Sieme. Also das wird uns sicher nicht gelingen.
Das sagst 110. Du jetzt. Nee. Also wir warten mal in 10 Jahre ab.
Da muss ich mir Geschichte erzählen. Bei Sieme gibt es ja nichts. Also gut, es gibt einen mehreren hundert Seiten langen Bericht, wo drin steht, dass vom einfachsten Mitarbeiter bis zum Bundesrat alle gefailt haben. Aber es gibt weder eine Anforderungsspezifikation, noch ein Benutzerhandbuch, noch Quellcode, der öffentlich geworden wäre, wo ich mal diese Dokumente mit Öffentlichkeitsgesetz angefragt habe.
Ich sehe schon, du suchst den schon gleich für extrem erfolgreiche Projekte.
Ja, kam dann so zurück, ja, also Sie können mir gerne für 5.000 Franken die Schwärzung in Rechnung stellen. Also ich habe wirklich versucht, mit Hand und Füßen mit irgendwas rauszulassen. Und hier habe ich wenigstens Quellcode. Also da wurden auch schon ein paar Millionen verbrannt mit den Löhnen halt, oder? Aber wenn das alles sterben würde, dann wäre Quellcode auf jeden Fall schon mal da, auch für End-User-Software. Also so schlimm ist es schon mal nicht vom Schaden her, hoffe ich mal. Und ich glaube, nutzen kann man das auch. Also gerade gerade Outlook auch ohne Keysync, auch ohne dieses Trustwerkzeug. Also einfacher geht es eigentlich jetzt nicht da. Also sonst bei den Lösungen, die es da bisher gibt, ist das alles ein bisschen umständlich.
Also Deadline ist jetzt 110 Megastutz, oder wie?
Nee. Nein, ich denke einfach, dass dieses Jahr da schon jetzt mal für alle Plattformen das mal rauskommt. Also, und in der Schweiz haben wir auch eine besondere Motivation mit Dürf und Ende gehen. ob das gerade September wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es gibt auch viele Abhängigkeiten hier. Wo war die Frage?
Ja. Ah, da. Inwiefern haben wir schon mit den Leuten von AutoCrypt geredet,
Volker hat mit denen schon ein bisschen härtere Bandagen ausgetragen, die Idee nicht gefiel, dass dann einfach ein zweites Projekt kommt, das mit das gleiche versucht. Aber es gibt schon ein paar, also weil man sich ja quasi zusammenschließen könnte, weil es ist ja nicht so, dass wir gerade Millionen, also hunderte von Millionen hätten wie die Überwacher, um hier solche Sachen zu machen. Wir haben zwar von den Firmen her Millionen, aber das ist nicht sehr viel mehr, und wer jetzt natürlich quasi mehrere Projekte dann auch das mehr oder weniger gleiche probieren könnte, das auch zu Inkompatibilitäten kommt, dann macht es alles noch schlimmer bei E-Mail. Allerdings, also die haben schon ein bisschen andere Ansätze. Also sie machen es nur für E-Mail, also da gibt es keine Idee mit GNU.net oder mit irgendwie Bridgen irgendwas in andere Kanäle raus. Und sie haben sich, was die Schlüsselverteilung peer-to-peer-mäßig anbelangt, haben sich auch dazu entschieden, dass lieber alles in die Header reinzuschmeißen, weil sie die User nicht stören möchten mit Anhängen. Das sehen wir als ein kleineres Problem an, weil wenn man schaut, was bei Outlook-Mails alles für Anhänge drin ist, dann kümmert sich eigentlich niemand mehr drum. Außerdem geht das File in der Regel auch nicht einfach ohne weiteres auf. Also ich hänge meinen Schlüssel immer an und ich kriege eigentlich nicht so viele Reklamationen. Das ist mein kleiner Test so mit der Realität. Ich weiß nicht genau, wo Sie Ihre Empirie her haben, dass es so schlimm sei.
Aber man kann dann den Header auch mit DKIM signieren. Was sagt er denn? Das ist auch ein
Vorteil. Aber machen Sie das?
Das ist deren Punkt, wie man verifizieren kann, dass der Schlüssel wirklich vom Sender abgehängt wurde und nicht von Man the Middle ausgetauscht wurde.
Okay. Gut, dass ich habe jetzt da nicht mehr.
Also ich sah da schon einen technischen Vorteil beim Anhängen, auch mit Bezug auf die, dass man eben so ein bisschen was, eine E-Mail-Security, was es da ja schon so ein bisschen gibt, was natürlich nicht toll ist.
Ja.
Aber zumindest das zumindest noch mit einbeziehen könnte, um das gegen einen gewissen anderen Szenario minimal zu schützen.
Ja, okay. Also wie wir jetzt damit umgehen, ist, wir importieren dann das Zeug, wenn es sich verbreiten würde, entsprechend halt auch opportunistisch, wie wir das tun, wie sie
es aber was ist der Vorteil vom Anhängen außer?
Ja, also die Grundidee war, dass Leute, die jetzt eine normale OpenPGP-Installation nutzen, das relativ einfach rechte Maustaste importieren machen können. Also zum Beispiel jetzt bei Enigmail oder auch bei anderen Sachen. Während wenn es in irgendeinem Format, das noch nicht anerkannt ist, irgendwo im Header drin steht das halt irgendwie mühsam ist. Man kann natürlich den Show da irgendwie rumkopieren, aber das kriegen dann die meisten, also auch nicht mehr so richtig. Das andere kriegen auch normale Menschen noch einigermaßen hin, wenn sie schon OpenBGP hingekriegt haben, also irgendwelche Aktivisten jetzt nicht so technisch sind, aber das mit Metadaten, also da mit irgendwie aus dem Heading Sachen da sind, das wird schon ein bisschen schwierig.
Darf ich mal ganz
kurz sagen? Also so einfach sein wie möglich, ja.
Wir haben ein bisschen umgeschaufelt vom Programm, das heisst, die ganzen Workshops von Birdie, 42er Workshop, die wären jetzt einfach gerade anschließend statt um 7 Uhr, weil eigentlich wäre jetzt Pause geplant gewesen für das Nachtessen. Und wir machen jetzt einfach weiter mit den Workshops und das Nachtessen gibt es dann so auf die 7:30, 8:30.
Wie gut.
Und alles andere kommt dann einfach ein bisschen später am Abend.
Okay.
Merci.
Ja, also zeitlich ist es langsam so schon gerade völlig bestimmt. Also sonst noch Questions?
So, dann
ja, wenn jemand so auf der Community-Seite mitmachen will, ist es natürlich über die Stiftung möglich, die ist auch steuerbefreit und so weiter. Das ist also fast staatlich anerkannt, dass wir da nicht irgendwie kommerzielle Interessen vertreten. Aber ja, natürlich ist das Interesse auch da, dass es irgendwie auch auf der kommerziellen Seite funktioniert. Das ist ja logisch, weil sonst verbreitet es sich einfach nicht. Also, und so als so Aktivisten und solche Leute, wie wir hier mehrheitlich sind, würden wir sie auch nicht hinkriegen, irgendwelche Firmen mit irgendwas Outlook-mäßigem anzustatten. Also es ist schon legitimiert irgendwo.
Das
ist
schon cool,
ja, und es braucht vor allem auch sehr viel Geld, um das alles zu machen. Jo.